Moritz, du sagst überspitzt formuliert, dass der Mainstream-Journalismus und die Mainstream-Medien, was auch immer das ist, das lassen wir jetzt mal für den Moment dahingestellt, unweigerlich dem Untergang geweiht sind. Warum denn eigentlich?
Ja, es hat, vermute ich, selber jetzt einige unterschiedliche Gründe. Zum einen, was man beobachten kann an den sogenannten Mainstream-Medien, und darunter würde ich jetzt gleich mal spezieller fassen wollen, eigentlich einen traditionell massenmedial kommunizierten Journalismus, weil darum geht es im Wesentlichen auch dann für Fragen über zur Öffentlichkeit oder zu Fragen, was man eben unter den sogenannten Massenmedien im Allgemeinen versteht. Also um einen massenmedial kommunizierten Journalismus. Dieser Journalismus hat, würde ich sagen, zeigt sich mehr und mehr die Chance verpasst, vor 10 Jahren sich zu überlegen, schon bereits zu überlegen, was für Bezahlmodelle man unter Bedingungen des Internets eigentlich braucht, um einen solchen massenmedial kommunizierten Journalismus weiterhin auch sozusagen finanzieren zu können. Davon ist etwas ausgenommen, die öffentlich-rechtlich finanzierten Medien in Deutschland, weil sie anders finanziert werden als beispielsweise über Werbung. Aber alle Massenmedien, die über Werbung finanziert werden, leiden heute darunter, dass sie keine Alternativen wissen. Und deswegen wird er untergehen, dieser massenmedial kommunizierte Journalismus, wenn er darauf nicht reagieren kann.
Nun könnte man ja auch behaupten, dass Leute sehr wohl, sehr gerne für Inhalte bezahlen, wenn sie ihnen die Inhalte irgendwie liegen oder wenn sie die weiterbringen oder sie die interessant finden. Aber das schließt du sozusagen da implizit aus.
Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Analysen oder Ansätze, was man sich da überlegen könnte, diese Möglichkeit, aber auch die Bereitschaft der Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer oder Leserinnen und Leser angeht, für Inhalte, für gute Inhalte, für gut recherchierte Inhalte zu bezahlen. Also das eine ist natürlich eine gewisse Einfachheit der Bezahlmöglichkeiten. Man hat das ja unter anderem beim Aufkommen der MP3s sehen können, als Apple damals mit dem iTunes Store die Bezahlung für Musikstücke dramatisch vereinfacht hat und es in der weiteren Entwicklung dazu führte, dass Raubkopien und das Downloaden von illegal zur Verfügung gestellten Musikdateien dramatisch zurückging. Und ein ähnliches Modell ist noch zu vermissen für Journalismus. Genau, und an solchen Punkten fehlt es, an Einfachheit, aber auch an wirklichen technischen Umsetzungen für solche Möglichkeiten.
Ja, jetzt würde ich behaupten, einer der relevantesten Faktoren sozusagen in diesem Prozess stellt die Verfügbarkeit von Nachrichten und von Informationen online dar, also über das Internet. Jetzt könnte man behaupten, oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, es gibt generell ein Bedürfnis nach Informationen, nach Nachrichten, nach Themensetzung und Themenbearbeitung, aber das wird sozusagen über andere Kanäle gestillt. Oder glaubst du, dass das eine andere Form tatsächlich ist als das, was wir bisher als Journalismus begreifen?
Ich würde da prinzipiell eigentlich zustimmen. Also ich halte das schon für plausibel anzunehmen, dass es nach wie vor auch ein Bedürfnis für Nachrichten oder allgemein einfach Informationen über aktuelle Ereignisse in der Welt oder in der näheren Umgebung oder wo immer, dass es da nach wie vor ein großes Bedürfnis dafür gibt und dass dieses Bedürfnis tatsächlich auch mehr und mehr über andere Kanäle bedient werden kann. Sei es das eigene Netzwerk von Freunden und Freundinnen, die man kennt, von denen man weiß, was man davon hat, was man davon halten kann, wie sehr man diesen Freunden vertraut. Oder es gibt andere Kanäle, in denen man sich sozusagen sein Newsfeed selbst zusammenstellen kann, sei es jetzt über Twitter oder sei es über andere frei verfügbare Netzwerke, auf denen man sich solche Informationen selbst zusammenstellen kann. Also, dass es andere Wege geht, das halte ich für auch plausibel. Die Frage ist nur, was eigentlich nicht mehr möglich ist, beziehungsweise was sich sozusagen in der Wahrnehmung dieser Inhalte, aber auch in der Bedeutung dieser Inhalte möglicherweise verschiebt oder verändert. Was sich da verschiebt oder verändert, würde ich zum einen sagen, ist, was im massenmedial vermittelten Journalismus oft unter eben dem Stichwort von Kommunikationskultur im Internet diskutiert wird, die im Allgemeinen, so ist der Konsens irgendwie in den Massenmedien, eher schlecht ist. Ja, also es gibt eine schlechte, unflätige Kommunikationskultur im Internet, was also sich da zusammengestellt wird und wie darauf reagiert werden kann, wie das kommentiert wird, wie das diskutiert wird von den einzelnen Menschen, ist sozusagen oft verhandelt unter dem Stichwort von Hate Speech oder von eben einer mangelnden Gesprächskultur. Und diesen Diagnosen, die bezweifle ich, die würde ich bezweifeln. Da würde ich sagen, daran zeigen sich ganz andere Dynamiken oder Zusammenhänge, die so einfach nicht zu zeichnen sind, würde ich sagen.
Ja. Also wenn ich das mal sozusagen zusammenfassen darf, du denkst, dass die Debatte über Hate Speech im Internet, und da geht es ja in der Regel vor allen Dingen um soziale Medien oder um Kommentarspalten oder solche Geschichten, dass diese Debatte ein bisschen eine Scheindebatte ist, weil sie von einer Art Strukturwandel der Öffentlichkeit ablenkt. In welchem Verhältnis steht denn, also was für eine Art von Öffentlichkeit zeigt sich denn in diesen Debatten oder was für ein Verhältnis von Öffentlichkeit und Medien zeigt sich denn da?
Also wie ich momentan darüber nachdenken würde, wäre zu sagen, dass ich eigentlich in dieser Diskussionskultur und aber auch in der Berichterstattung über diese Diskussionskultur eine Verschiebung zeigt, die hin auch von einer Öffentlichkeit als eine sozusagen informierte, kritische, demokratische Öffentlichkeit, die als konstitutiv erachtet wird in einer Demokratie. Ja, also die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger soll ermöglicht werden durch einen kritischen, informierenden Journalismus. So sieht es der Journalismus selbst, aber so konnte man das auch jahrelang sich so vorstellen. Diese kritische Meinungsbildung, die scheint sagen, an dem, was unter Hate Speech diskutiert wird, irgendwie verloren. Ja, also man hat den Eindruck, diese öffentliche Meinung, diese kritische Öffentlichkeit, die sei schon fast verloren, weil wenn sie sich denn äußert, dann äußert sie sich in Hate Speech. Aber meine These dagegen wäre, dass ihnen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als Hate Speech zu äußern, weil ihnen nichts weiter bleibt als eine bloße Meinung. Das mag vielleicht erstmal überraschen, wenn man sich ja ansieht, was man sozusagen unter Bedingungen des Internets für Kommunikationsmöglichkeiten hat. Man hat ja explodierte Kommunikationsmöglichkeiten. Jeder kann jederzeit mit jedem weltweit kommunizieren, wenn er oder sie das möchte. Aber zugleich haben wir eigentlich gar keine wirkliche Möglichkeit mehr, politische Meinung beziehungsweise politisches Handeln, Initiativen zu ergreifen und so weiter, wirklich jenseits von einem massenmedial kommunizierten Journalismus noch einzubringen. Ja, uns bleibt lediglich die Meinung, die wir uns bilden sollen, wenn wir den Journalismus konsumieren. Und dafür mögen wir dann auch bitte noch bezahlen. Und wenn uns nur noch die Meinung bleibt und eigentlich ansonsten keine Möglichkeiten gegeben sind, mehr wirklich aktiv einzugreifen, selber etwas zu denken, zu sprechen mit anderen Leuten und so weiter, wenn das sagen auch konstruktiv unterstützt wird von den massenmedial kommunizierten Journalismus, der ja davon abhängt, dass wir das kaufen, was sie anzubieten haben, dass wir weiterhin diese Werbung sehen, die sie schalten und so weiter, die davon leben quasi, dass wir nicht anderweitige Kanäle für unsere Kommunikation und unsere politische Meinungsbildung, aber auch vor allem unser politisches Engagement suchen, dass von diesen unterstützt wird, dass uns nur die Meinung bleibt, die wir uns bei ihnen zu bilden haben. Und wenn uns nur die Meinung bleibt, dann äußern wir eben auch nur Meinung. Und dann äußern wir uns diese Meinung eben in der denkbar ungeeignetsten Form, nämlich als Hate Speech, beziehungsweise fast schon als Protest gegen diese Beschneidung unserer politischen Rechte auf freie Rede und freie Äußerungen.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Da würde ich auch widersprechen, dass sozusagen Hate Speech Protest ist oder sein kann, zumindest strukturell. Aber vielleicht ein bisschen, das ist jetzt sozusagen eine sehr weiterführende Diskussion, aber vielleicht ein bisschen zum Abschluss würde mich noch interessieren, natürlich auch aus der Perspektive jetzt einer Redakteurin bei einem freien Radio, wie denn solche ja dann doch eher traditionellen alternativen Medien, gerade sozusagen gegen Öffentlichkeit schaffen wollende Medien wie die freien Radios, in welche Rolle die dabei spielen in deiner Analyse?
Also in meinen aktuellen Überlegungen zum Thema beschäftige ich mich hauptsächlich mit Podcasts und nicht so sehr mit freien Radios. Aber ich denke, es gilt dort genau das Gleiche, wenn man freie Radios als eben diese Initiativen auf die Ergreifung des eigenen Rederechts auch verstehen kann und verstehen muss. Und ich denke, den Punkt, der lässt sich machen. Und dazu muss man, würde ich sagen, ganz stark betonen, was Hannah Arendt schon betont hat, wenn sie schreibt, der Sinn von Politik ist Freiheit. Es geht also bei Politik sowohl in der Voraussetzung zur Politik um Freiheit als auch im Wesen und in ihrem Zweck um Freiheit. Es geht um freie Rede und diese freie Rede muss praktiziert werden. Freie Rede muss praktiziert werden. Andernfalls wird dieses Rederecht, dieses Recht auf freie Rede, auf unser eigentliches politisches Recht bedeutungslos. Und wenn sie ergriffen werden muss, wenn freie Rede ergriffen werden muss, dann bedeutet das aber auch, dass die freie Rede nie die schweigende Mehrheit, sondern immer eigentlich das Wort ergreifende, die das Wort ergreifende Minderheit schützt. Und da kommen kleine Radios und freie Radios, die immer wieder auch sagen Bemühungen daran geben, die Minderheiten eine Stimme zu geben und auch sagen diese Form der freien Rede zu praktizieren, die bekommen genau wie Podcasts hier ihre Bedeutung.